In der heutigen Folge Inside VfL reden wir über den torlosen Heimspielauftakt vom VfL und darüber, ob wir nach wie vor ein Stürmerproblem eigentlich haben beim VfL. Wir reden aber auch in der Fanfrage der Woche über die taktische Aufstellung und ob die Raute denn so Zukunft hat oder haben sollte, haben kann und wo eigentlich der Platz von Toto Lucia in dieser Mannschaft vom VfL gerade sein kann oder sein wird. Außerdem zu Gast ist nächste Woche Peter Zeidler. Darüber reden wir auch schon mal und sammeln eure Fragen.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo und herzlich willkommen bei Inside VfL, dem Stadtwerke Talk von der WAZ und Radio Bochum. Und wir sind heute wieder im Studio mit Stefan Döring.
Hi.
Funke Sportreporter.
Hallo hier, hallo Zuhörer und Zuschauer, muss man inzwischen ja
genau.
sagen.
Genau. Und Markus Rensinghoff von der WAZ.
Ahoi.
Oh, schön.
Ja, ich freue mich, da zu sein. Ja.
Ich mich auch. Mein Name ist Annalena Fehdke von Radio Bochum. Tja, und es ist gibt weiterhin keine Punkte für den VfL, keine Tore auch. Das wollen wir heute besprechen. Die 0-2 Niederlage zu Hause, erstes Heimspiel gegen Gladbach. Wie sind eure Eindrücke noch relativ frisch gerade?
Keine Tore. Vorbereitung haben irgendwie gefühlt alle getroffen. Und dann schießt du so einen französischen Erstligisten mal irgendwie mit 6 Toren weg und in der Liga und im Pokal kriegst du es nicht auf die Reihe. Ich meine, was mich eher noch erschreckt, nicht, aber ein bisschen verwundert, dass auch wenig Chancen herausgespielt werden in Summe. Das ist so. Es gab jetzt auch gegen Gladbach einige, aber dann halt nicht so viele, dass du sagst, irgendwann geht mal einer rein, tatsächlich.
Ja.
Es hat, oder ich habe den Eindruck, dass da aktuell noch viel mit Zufall funktioniert oder passiert. Also Philipp Hofmann hatte ja 2 Halbchancen, wie man es auch immer bewerten will. Aber die sind ja nicht entstanden, weil man sich hervorragend rauskombiniert hatte. Oder es gab diese Aktion nach der Einwechslung von Baldé, der eine Einzelaktion hat und dann den Abschluss sucht. Es ist noch nicht so diese Offensivstruktur drin, wie sie aber auch in den Testspielen schon vorhanden war. Deswegen bin ich davon noch entfernt, irgendwie in Panik zu verfallen, wie das bei dem einen oder anderen Fan, glaube ich, auch schon inzwischen der Fall ist. Hab Samstagabend noch viele Gespräche geführt mit befreundeten Fans. Die haben schon gesagt, ja, es ist schon ein bisschen schwierig einzuordnen. Aber ich bin da noch zuversichtlich, weil ich glaube, dass diese 2 Wochen, die man jetzt hat, in der Länderspielpause entsprechend genutzt werden können. Und man darf nicht vergessen, sind nun Spieler ja auch dazugekommen, die sind erst relativ spät in der Transferphase zum VfL gestoßen. Und die brauchen einfach noch Zeit.
Absolut. Einer davon, du sprichst es ja an, Baldé, wir können einmal reinhören in die 98, 5 Sekunden. Die laufen immer auf Radio Bochum. Also Günther Pohl ist live vor Ort, hier jetzt nicht, aber hier ist mal beim
Günther
Spiel.
Günther ist jetzt im Urlaub. Grüße, genau. Gehen raus. Günther, Grüße. Alles Gute.
Und wir haben ihn akustisch trotzdem dabei aus den 98, 5 Sekunden. Die kann man, das ist immer eine Spielzusammenfassung. Und die könnt ihr auch jederzeit nochmal nachhören auf radiobochum.de nach dem Spiel. Und wir haben Schnipsel daraus.
Baldé im Ballbesitz, spielt den Ball. Jetzt geht er ins Dribbling, schlägt einen Haken und dann schießt er. Und das war eine spektakuläre Aktion.
Ja, das war wirklich eine spektakuläre Aktion. Also der hatte ganz frische Beine, war frisch drin. Wie war euer Eindruck?
Ich habe bei dem den Eindruck, der weiß noch gar nicht, wie gut er ist oder sein kann. Also zum einen in der ersten Woche, als Medic da war, sehr schöne Szenen, weil Medic, ne, 1,93, wartet knapp irgendwie, ne, paar 90 Kilo, hat dann den Kollegen Baldé 2-mal abtropfen lassen, weil der wiegt ja gefühlt nur 60 Kilo. Der sieht aus wie ein Radrennfahrer. Der könnte, glaube ich, auch Berge ganz gut hochkraxeln. Der ist wunderbar leichtfüßig der tut dem VfL-Spiel gut, hat man auch in Leipzig gesehen. Ne, hat der Aktionen gezeigt, die also in den vergangenen Jahren Bochumer Spieler nicht so hingekriegt haben. Es hat natürlich auch einen Grund, warum der beim VfL Bochum gelandet ist. Wenn der aus seinen guten Ansätzen und Chancen, die er hat, dann regelmäßig Tore machen würde oder schon gemacht hätte, dann wäre der jetzt nicht in Bochum, sondern in England. Dieses alte Spiel, warum kriegt VfL Bochum so einen Spieler? Aber der macht schon Spaß. Kann man nicht anders sagen. Also, und die Aktion direkt nach der Einwechslung mal eben so ein Ding loszulassen, das hat das Stadion nochmal mitgenommen. Und das hat gezeigt, da geht was.
Ja. Ja,
tatsächlich.
Ja, es ist ein Zocker. Also so kann man es, glaube ich, überschreiben. Wenn man müsste, er ist unfassbar schnell. Er kann eben in diese Dribblings gehen. Was er lernen muss, ist abspielen. Da gab es tatsächlich nach seiner Einwechslung zwei, drei Situationen, wo er dann auch entweder selber den Abschluss sucht oder nochmal eine Kante machen will, wo der besser positionierte Spieler ja links oder rechts gestanden hätte. Mhm. Aber das sind Dinge, die auch bei ihm einfach kommen werden. Man darf nämlich ehrlich gesagt auch nicht vergessen, der hat jetzt in diesen zwei Spielen für den VfL Bochum schon mehr Einsatzminuten gesammelt als gefühlt in den letzten anderthalb Jahren. Das ist ja auch so ein Punkt, ne? Der kommt zum VfL Bochum und hat kaum gespielt. Ähnlich geht es ja auch bei Miron Boadu, der mit ihm zusammen eingewechselt wurde.
Miron Boadu. Miron. Lass uns einigen, wie wir den nennen.
Machen wir Miron.
Miron Boadu.
Okay.
Aber das ist ja auch so ein Fall. Der braucht auch einfach Einsatzminuten. Der muss auch einfach körperlich noch zulegen. Das hat Trainer Peter Zeidler auch in den letzten Wochen immer schon nach den Einheiten im Training erzählt. Und man hat eben auch jetzt im Spiel gesehen, ne? Er startet gut nach seiner Einwechslung, genauso wie Baldé, aber geht dann auch natürlich zwar im Kollektiv dann auch unter, aber ja, braucht dann eben noch ein paar Minuten Spielzeit und aber auch mit seiner Mannschaft im Training.
Ja, ganz eindeutig in der Szene zu sehen, wo er halt über links durchgeht, den Ball parallel zur Torlinie spielt und Hoffmann aber auf den Rückpass wartet.
Ne? Genau.
So, das ist dann, Boadu weiß irgendwann, Hoffmann bleibt halt hinten, oder Hoffmann weiß, Boadu spielt ihn direkt quer vors Tor. Ja, das sind halt so diese Automatismen, die sogenannten, die viel zitierten. Ne?
Die müssen nicht da sind.
Erst. Ja, das kann auch nicht. Die haben jetzt noch nicht so viele Trainingseinheiten zusammen gehabt. Aber da zeigen sich halt schon viele gute Ansätze. Ne? Mhm. Und jetzt nochmal, wollte ich vorhin schon sagen, weil du sagst irgendwie, du verfällst noch nicht in Panik. Es ist der zweite Spieltag.
Eben.
Ne? So, also mal den VfL-Dom im Dorf lassen. Ja,
also, schön gesagt.
Also natürlich wäre es besser für alle Beteiligten, würde es auch einfacher machen, hätten die schon gewonnen. Und die guten Vorbereitungsspiele haben sicher dazu beigetragen, dass die Stimmung gut ist, dass auch Dinge dann klappen, ne, weil die Spieler dann auch merken. Und das haben sie auch gesagt, und wir wollten ja gleich auch dazu kommen, dieses neue System anzunehmen, in der Tat, und dem zu vertrauen. Und das wird natürlich durch erfolgreiche Spiele so ein bisschen angeschoben. Jetzt läuft es noch nicht so gut, aber die Überzeugung ist, glaube ich, weiterhin da und wird noch mehr werden, weil die jetzt noch mal wieder noch weitere zwei Wochen haben, um sich dann darauf einzuspielen.
Ja, dass du gegen Gladbach verlierst als VfL Bochum, ist
traurige
okay.
Routine, ja.
Erstmal so, gerade mit Blick auf letzte Saison, wie die da den Hintern versucht bekommen haben. Aber dass da kein Tor steht am Ende, das wurmt doch irgendwie schon. Und dann hatte man auch, also ich hatte teilweise das Problem, das Gefühl, da fällt so einem Stürmer irgendwie der Ball vor den Fuß und die sind überfordert. Haben wir schon wieder immer noch weiterhin Stürmerproblem?
Ich vermute, du sprichst da eine Szene in der 41. Minute war das, glaube ich, als der ein Freischuss von Wittek vor den Füßen von Broschinski landete und dann Itakura war es, glaube ich, gedankenschneller gewesen ist. Ja, es ist, man muss tatsächlich irgendwie sehen, dass Moritz Broschinski, so gut er ist, so gute Ansätze wie er hat, vielleicht noch nicht auf diesem letztendlichen Bundesliga-Niveau angekommen ist. Zumindest um das über 90 Minuten in 34 Spielen abzurufen. Dass er seine Qualitäten hat, da sind wir uns, glaube ich, schon einig. Sonst würde er auch nicht in der Bundesliga oder beim Bundesligisten spielen. Aber das, was er in den Testspielen so richtig gut gemacht hat, wir sind ja auch im Trainingslager dabei gewesen, er hat einfach da gezeigt, was er kann. Und dann aber dieses, das im Köpfchen irgendwie umzuschalten, um das auch in der Bundesliga hinzukriegen, ich glaube, da ist er vielleicht selbst auch ein bisschen zu verkopft, da macht er sich zu viele Gedanken und überlegt dann vielleicht doch noch einmal zu viel und geht dann auch, gab ja auch so Szenen, dann macht er nochmal Schlenker, geht nochmal nach außen, anstatt irgendwie den Weg nach innen zu suchen. Und das sind solche
Sachen.
Ich weiß
gar nicht, ob er zu verkopft ist. Also das ist er, glaube ich, nicht. Der ist schon einer, der dann auf dem Platz wenig überlegt und dann schon die Sachen versucht, relativ schnell zu lösen. Aber die Qualität der Gegenspieler ist dann auch nochmal eine andere. Ne? So, dann Itakura, abgezockt wie der ist, ne? Hast du ja am Ende gesehen. Der hatte irgendwie einen Krampf oder eine Verletzung im Oberschenkel. Der war mit einem Bein, war der besser unterwegs als die Bochumer Angreifer. Ja, ne? Sah auch schon ein bisschen merkwürdig aus. Aber das ist das, was halt bei Broschinski meines Erachtens fehlt, dass er halt in der entscheidenden Situation dann handlungsschnell genug ist. Ne? Ja. So, also in Verbindung mit die gegnerischen Verteidiger werden nun mal auch besser. Das ist einfach so.
Das ist was man allerdings natürlich am Ende wird ein Stürmer auch an Toren gemessen, aber er ist eben einer, der auch unfassbar viel arbeitet und gerade in diesem Gegenpressing, was Peter Zeidler auch sehen will, was er spielen lassen will, ist Broschinski einfach unfassbar wichtig, weil er ist eben dieser Läufer von Philipp Hofmann macht das auch, aber Broschinski noch viel extremer und deswegen ist er dahin gesehen schon wichtig für diese Mannschaft. Es fehlen halt einfach die Tore und die machen es am Ende aus. Und deswegen bin ich der Meinung, da werden wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, aber bin ich auch der Meinung, dass Broschinski aus dieser Startelf rausrotieren wird gegen Freiburg und dann Boadu von Anfang an starten wird.
Ja, 2 Wochen später. Ich hätte ihn jetzt schon erwartet, in der Tat, weil ich glaube, Boadu bringt die höhere Qualität mit, ja. In der Tat. Aber richtig, Broschinski läuft intensiv an und macht er auch über 70, 80 Minuten, gefühlt im gleichen Tempo und hohen Tempo. Aber ich glaube, das kann Boadu auch. Was ich ganz interessant fand, ich weiß nicht, wie ihr es wahrgenommen habt, Auswechslung Hofmann, Broschinski runter, am Ende plötzlich Daschner in der Sturmmitte. Was wir vergangene Saison ja schon immer wollten oder gefordert haben oder irgendwie erwartet haben, dass das mal passiert. Jetzt ist es tatsächlich so gekommen.
Fand ich tatsächlich auch interessant und gerade dann mit dem Dreiersturm, der es dann ja schlussendlich gewesen ist, ist das durchaus eine Variante, die ich mir persönlich auch häufiger vorstellen könnte. Ich würde ihn allerdings, auch wenn es jetzt Peter Zeidler für seine Startaufstellung jetzt gemacht hatte, ihn weiterhin auch auf der 10 sehen und man hat schon auch in diesem Spiel gemerkt, dass dieses kreative Element, was denn das schon eigentlich bringen soll, der Mannschaft schon noch abgeht. Also De Witt hatte dann diese Position ja mehr oder weniger ausgefüllt gegen Gladbach am Samstag. Ja, De Witt ist allerdings nicht dieser Kreativling, ne? der dann auch mal diesen Steckpass spielt. Was De Witt herausragend gemacht hat, ist einfach in der Defensive zu arbeiten. Der hat teilweise 2 Kämpfe gewonnen, wo ich mir gedacht habe, wie geht das? Also der Ball war gefühlt schon 4-mal weg und dann spitzelt er doch nochmal den Zeh daran. Genauso Ibrahima Sissoko. Das sind alles herausragende Spieler. Absolut. Für den VfL Bochum, die wirklich richtig, richtig Qualität in diesen Kader bringen. Aber es fehlt irgendwie so diese Gesamtabstimmung noch.
Und oder leidet der VfL und wir mit dazu, gerade wo dann auch noch Kevin Stöger mit am Platz stand, dass wir das noch gewohnt sind, tatsächlich, dass der VfL Bochum so einen Zehner hat, der die Sachen kann. Also das Spiel des VfL Bochum ist ohne Stöger ein anderes. Das wussten wir vorher, aber das irgendwie, weiß ich nicht, ist das Phantomschmerz? Irgendwie, Stöger nicht mehr da und wir warten drauf, dass solche Bälle gespielt werden. Ich glaube, der De Witt kann das auch und der Bero kann das auch. Aber die sind halt andere Spielertypen als der Stöger. Und das Spiel jetzt mit der Raute ist ein anderes, als wenn du einen Stöger hast, der im Zweifel den Ball fordert und weiß dann, was mit anzufangen und den guten vorletzten Pass spielt und das daraus resultiert das Tor für Gladbach.
Du sprichst es ja direkt schon an, die Raute, und genau darum dreht sich auch heute eine Kategorie.
Fanfrage der Woche.
Die hat uns diesmal per Mail erreicht an insidevfl@funkemedien.de. Könnt ihr auch jederzeit eure Fanfrage oder generelles Feedback, was auch immer ihr wollt, hinschreiben. Kommt von Christoph Heukebach aus dem Sauerland übrigens. Grüße.
VfL Bochum-Fans sind überall.
Genau. Passt das System Raute denn zum VfL? Das ist erstmal seine generelle Frage. Er schreibt aber auch, hohes Pressing, sehr kräftezehrend nach 60 Minuten platt. 4-3-3 auch zu offensiv. Sollte der VfL da nicht besser vielleicht eine defensivere Taktik werden?
Markus sieht so aus, als wenn ich anfangen soll.
Du hast die Testspiele dann auch nochmal anders geguckt als ich. So, da war es erfolgreich. Mehr kann ich an der Stelle nicht sagen erstmal.
Genau, also ich bin überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist, weil der VfL Bochum sich auch weiterentwickeln muss. Aus diesem Grund ist ein Peter Zeidler ja auch geholt worden, um auch ein bisschen attraktiveren Fußball zu spielen und sich eben nicht einzig und allein hinten reinzustellen, auf Konter zu warten und darauf zu hoffen, dass ein Gegner vielleicht einen Fehler mehr macht als man selbst. Sondern, dass man selber gestaltet, dass man agiert, dass man dieses ultra-aggressive Pressing, was ja so ein bisschen der Ralf-Rangnick-Style ist, den ja, der auch so Art Ziehvater von, Ziehvater in Anführungsstrichen, aber so Lehrmeister von Peter Zeidler auch war. Deswegen finde ich den Ansatz, ich finde ihn spannend und ich habe auch das Gefühl, dass die Mannschaft das akzeptiert und gut findet, was dort auf dem Platz umgesetzt werden soll. Das Problem im Gegenpressing ist einfach, es muss von der gesamten Mannschaft umgehend oder vollumfänglich durchgezogen werden. Und da hat man jetzt gegen Gladbach nach 20 Minuten, 25 Minuten ungefähr gesehen, ja, dann läuft so ein Passlack auf der rechten Seite, läuft ganz extrem nach vorne an, dann wird aber nicht nachgeschoben. Und das heißt, dann entstehen Lücken, die Gladbach einfach unfassbar gut genutzt hat. Das muss man sagen. Kevin Stöger hatte nach dem Spiel dann auch gesagt, übrigens lustig, er steuerte als erstes tatsächlich uns Bochumer Journalisten an, bevor ihm einfiel, ach so, ich muss eigentlich in die andere Richtung. Das nur am Rande. Aber er sagte dann eben auch, das war genau das erwartete Spiel. Sie hatten gewusst, sie müssen die ersten Minuten überstehen und werden dann ihre Räume bekommen. Das ist dann eigentlich ein schlechtes Zeichen für VfL Bochum, dass der Gegner das schon weiß, wie es funktioniert. Es ist aber auch insofern gut, dass man ja sieht, wo die Nachbesserungspotenziale sind. Und ich glaube, dass man das im Training durchaus hinkriegt. Peter Zeidler seit Anfang an, seitdem der da ist, hat er von einer gemeinsamen Idee gesprochen, die sie entwickeln wollen. Und ja, das ist eine gemeinsame Entwicklung einer Idee. Das muss man darf ja nicht vergessen, es sind 10 neue Spieler da, es ist ein neuer Trainer da und es ist eine neue Grundordnung und eine neue Spielweise, die alle zusammenkommen müssen. Und klar ist die Vorbereitung lang gewesen, sehe ich auch ein, dass Peter Zeidler aber auch noch Zeit einforderte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, sehe ich dann eben auch ein. Und diese 2 Wochen werden den VfL Bochum dann nach vorne bringen. Dann wird es vielleicht nicht gegen Freiburg mit dem Sieg klappen. Vielleicht,
wieso nicht?
Vielleicht mit dem ersten Tor. Ich glaube, Freiburg ist natürlich schon auch gut drauf.
Hat die Osterhager Eigentor.
Aber genau. Danach ist das Heimspiel gegen Holstein Kiel. Und das wird dann, glaube ich, also da wird es extrem wichtig sein zu gewinnen. Da glaube ich aber auch, dass der VfL Bochum so weit ist, nach einer Entwicklungszeit von jetzt dann nochmal 3 Wochen, um da wirklich das Spiel 100% auf den Platz zu kriegen.
Ja, wobei der Hinweis, Entschuldige, Annalena, ich wollte dir, natürlich wollte ich dir ins Wort fallen, ich mache das doch gerne.
Ich weiß.
Genau. Dieses 90 Minuten Pressing, ob das eine Mannschaft kann, ich glaube schon, dass das möglich ist, weil du hast natürlich immer dann auch Ruhephasen, ne, wenn du hast einen eigenen Ballbesitz oder du hast auch mal, du kannst auch mal dem Gegner einen längeren Ballbesitzphase geben, in der Tat. Dennoch muss die Mannschaft in der Lage sein, und auch das ist ein Prozess, mal kollektiv dann auch den Druck rauszunehmen und zu sagen, so, jetzt lassen wir die mal kommen. Na, so wie Gladbach das ja auch gemacht hat. Ne?
Ja,
so.
Das stimmt.
Ja. Also jetzt in der Fanfrage schreibt der Hörer, Zuschauer, wir wissen es ja nicht, schreibt auch, er hat halt so ein bisschen die Befürchtung, dass wieder an einem System festgehalten wird, was irgendwie dann nie was werden wird. Wir sagen jetzt ja die ganze Zeit, die Maschinerie VfL muss irgendwie noch ein bisschen warm laufen. Wir geben der Sache noch Zeit. Wie lange denn?
Wir müssen ihm Zeit geben. Ich glaube auch, dass auch Peter Zeidler nicht beratungsresistent wäre und auch so viel Fußball-Sachverstand hat, um dann zu sehen, irgendwie mit dieser Mannschaft klappt meine Idee nicht. So, dann kannst du immer noch umbauen.
Aber hatte Thomas Letsch auch, aber zu spät.
Ja, und der 6. Spieltag. Also da war nicht zu spät. Danach waren die ja schon in der Spur. Ne? Also letzten Endes, wie lange willst du von so einem Ding überzeugt sein? Also wenn du nach 2 Spielen schon aufhörst, wenn du nach 2 Spielen schon damit aufhörst, dann warst du nicht überzeugt. So, ja. Das ist einfach so. Also du musst dem schon Zeit geben. Und dann, das wird auch immer wieder modifiziert werden. Und du hast ja dann auch nochmal andere Spieler auf dem Platz vielleicht. Ne? Der neue Japaner, freut mich übrigens, dass ein Japaner wieder da ist. Ne? Die japanischen Kollegen auch wieder vor Ort. Sehr nett, alles gut. Der saß ein bisschen einsam auf der Tribüne am Samstag zunächst.
Stimmt, aber, ja.
Danach waren noch mehr Leute. Na gut, dann haben die auch noch verloren. Aber auch die Spieler müssen sich da noch weiter reinfinden. Stefan hat es ja schon gesagt, das ist genau so. Ne? Mhm. Das ist Laufwege, die Mitspieler. Das ist ein Prozess. So, und da brauchen alle Geduld und die arbeiten täglich dran und das wird dann auch entsprechend besser. Das glaube ich schon. Und dann wird sich diese grundsätzliche Idee dann auch umsetzen, dass während eines Spiels das auch nicht festgemeißelt ist Stein gemeißelt ist, dass sie da mit dieser Raute spielen, auch das ist so. Ne? Mhm. Am Ende war es ein 4-3-3, Stefan hat es ja völlig richtig gesagt, ne, dann hattest du die Raute halt nicht mehr. Ne? Das ändert sich dann auch im Spielverlauf.
Mhm. Ne? Du hast jetzt eben einen Spieler im Kader, die sowohl für dieses System mit Raute als dann auch mit dem 4-3-3 ja gut spielen könnten. Man muss könnten sagen, weil gegen Gladbach haben sie es nicht getan, zumindest dann nicht über die volle Distanz, aber es ist ein anderer Kader, es ist ein anderer Trainer nochmal und ich glaube, dass man diesem gesamten Prozess einfach die Zeit geben muss und klar, es ist enttäuschend, dass man aus dem Pokal ausgeschieden ist, es ist enttäuschend, dass man die ersten zwei Spiele verloren hat. Aber ich glaube, der Kollege Ritter war es hier auch an dieser Stelle im Talk, das könnt ihr mit Sicherheit auch nochmal nachhören und nachlesen. Bei watz.de hat er immer wieder auch gesagt, dass es genau dieser Start werden könnte, dass du die ersten vier Spiele nicht gewinnst und dann musst du aber auch resistent sein und sagen, Leute, entspannt euch, es ist der Anfang einer langen Saison und es ist ja auch klar, der VfL Bochum wird am Ende ja nicht um Europa mitspielen. Ich habe das mal spaßenshalber im Freundeskreis gesagt, von wegen, ja, vielleicht da Platz 9 reicht ja vielleicht in der Bundesliga heutzutage. Aber nein, also im Ernst, es ist ja, der VfL Bochum ist natürlich ein Kandidat, der gegen den Abstieg spielt. Und wenn es am Ende Platz 15 wird und du 3 Spieltage vor Schluss vielleicht schon raus bist aus dem Gröbsten, dann ist das doch auch vollkommen in Ordnung. Dann nimmt das ja jeder.
Das würde jeder jetzt so unterschreiben.
Genau, oder? Und ja. Ich glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass der VfL Bochum am Ende die Klasse hält und dass das eben mit Peter Zeidler und dieser neuen Spielidee und diesem aus meiner Sicht qualitativ hochwertigeren Kader als in der letzten Saison auch klappen wird.
Übrigens einmal ganz kurz wir reden hier von Peter Zeidler und reden über Peter Zeidler. Nächste Woche reden wir mit Peter Zeidler. Und stellen ihm vielleicht auch einfach mal die Frage nach der Raute, ob das so, wann aus seiner Sicht das was werden soll, ist natürlich eine blöde Frage. Mal gucken.
Ist doch keine blöde Frage. Wenn dann einer das beantworten kann, dann er.
Naja, aber ich hoffe, er wird sagen, gegen Freiburg soll das was werden, oder?
Ja, wird er zumindest den Wunsch äußern. Ja, ich habe ihn gestern übrigens auch gesehen beim Frauenspiel. Da hat er sein Fahrrad irgendwo geparkt, war im Raddress unterwegs.
Schon absoluter Radfahrer
wirklich. Ja.
Also egal, ob ihr noch Fragen zum Spiel habt oder Fragen zu seiner Person, schreibt die auch gerne noch in die Kommentare. Die sonstigen Möglichkeiten stehen auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Also WhatsApp haben wir auch noch eine Nummer, unter der ihr uns schreiben könnt. Ihr könnt auch gerne Sprachnachrichten schicken, wenn Peter Zeidler eure zarten Stimmen hören soll. Oder aber per Mail könnt ihr ihn und uns kontaktieren. Genau, eine letzte Frage noch zur Raute. Wo seht ihr da in der Raute, in dem Spielsystem, den Platz für Toto, für Anthony Lucia?
Ja, du siehst ihn ja gar nicht mehr. Du hast ihn ja schon aus dem Team genommen.
Kapitän einfach aus dem Team.
Wir hatten ja vorm Spiel, Markus und ich hatten bei watz.de oder für watz.de unsere Aufstellungstipps abgegeben und ich muss gestehen, ich gehörte zu denen, der Anthony Lucia aus der Startelf gestrichen hat. Aber da würde mich tatsächlich die Meinung von den Zuschauern und Zuhörenden interessieren, wie sie ihre perfekte Mannschaft aufstellen würden. Natürlich die aus dem aktuellen VfL-Kader bestehend. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, lasst es uns wissen, weil das ist ja eine spannende Spielerei einfach, weil ich glaube, nach diesem Spiel gegen Rot-Weiß Essen am Donnerstag, was ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, aber was eben auch für einen Peter Zeidler als wichtiges Testspiel bezeichnet wird, hatte er gesagt, dass sich danach die Karten auch nochmal neu mischen werden, was die Startelf angeht, was den Kader angeht. Und deswegen würde ich behaupten, dass das gegen Freiburg alles schon wieder anders aussehen kann als jetzt gegen Gladbach, was die Startaufstellungen angeht. Und um tatsächlich jetzt auf die Frage zurückzukommen, ich würde Toto Lucia tatsächlich nicht mehr in der Startelf sehen, zumindest nicht in jedem Spiel und würde es eher wieder versuchen, De Witt diese eine Position nach hinten zu ziehen, also auf diese Achterposition und dann im Zentrum entweder mit Lukas Daschner es nochmal zu versuchen oder wer komplett untergeht in allen Diskussionen, auch in unter Fans und in Foren und was weiß ich, ist Moritz Broni-Quarteng. Der ist ja wieder da.
Der ist aber noch nicht fit.
Er ist noch nicht spielfit. Das ist, also der trainierte schon in den letzten Wochen auch immer wieder mit der Mannschaft. Er soll jetzt auch wieder gänzlich einsteigen in die Spielformen, in die hundertprozentigen Spielformen und am Donnerstag auch spielen. Und ich glaube, dass das ein Mann ist, den man im letzten Jahr geholt hat, der genau diese Qualitäten mitbringt, um so ein Spiel auch irgendwie an sich zu reißen. Dass er es kann, hat er in Magdeburg gezeigt. Er ist in Bochum einfach, ja, natürlich auch schwer reingekommen mit seinen Verletzungen und dann hinten raus auch wieder verletzt. Aber im zweiten Jahr muss und kann man da, glaube ich, von ihm auch noch ein bisschen was erwarten.
Ja, spannend, wird auch spannend sein zu sehen. Wobei ich, der ist auch nicht der klassische Zehner. Ne? Also das war ja auch in Magdeburg nicht, da war ja auch bester Torschütze, hat auch ein bisschen weiter vorne gespielt. Der hat Offensivqualitäten, der hat Tempo, der ist technisch gut, kann der sein. Der hatte in der vergangenen Saison auch einige Stockfehler drin, wurde auch gedacht, dass irgendwie der Ball ist nicht so sein Freund. Der Kader hat einige interessante Spieler, das ist einfach so.
Ne? Aber gehört Toto für dich noch dazu?
Toto gehört für mich immer dazu.
Auch also, in die Startelf jedes Mal?
Also auch das nicht in Stein gemeißelt. Also der ist, also wer am wenigsten Probleme damit hat, ist Toto selber. Ne? So, der ist so mannschaftsdienlich und der hilft der Mannschaft auch, wenn er nicht direkt anfängt. Der ist aber auch kein Spieler, den du von der Bank bringst. Das ist, ne, klar, kannst du im Grunde kannst du den immer bringen, aber der ist jetzt aufgrund seiner nicht so hohen Geschwindigkeit, ist ja keiner, den du dann nochmal in der Schlussphase bringst, damit du dann nochmal irgendwie Tempoläufe nach vorne machst.
Naja, nicht so die frischesten Beine.
Dann bist du bei Toto halt an dem Punkt, wo du sagst, entweder spielt er von Anfang an oder gar nicht. So, der ist eminent wichtig für diese Mannschaft, hat auch gegen Gladbach das dann entsprechend gezeigt. Dass er dann runtergegangen ist, ja, ne, das wird immer häufiger passieren. Das, glaube ich, ist in der Tat so. Aber der wird nach wie vor seine Spiele in der Startelf machen. Also gerade zu Hause, weil er einfach das auch kennt, die Ruhe mitbringt und halt immer noch eine gewisse Qualität hat.
Okay.
Und so blöd das für Toto Lucia vielleicht ist, dass er nicht mehr der unumstrittene Stammspieler ist, wie er gefühlt 10 Jahre ja war beim VfL Bochum, desto gut ist es aber für den Verein und die Mannschaft, weil eben die Qualität so hoch ist unter den auch dann Ersatzspielern. Oder der, sagen wir so, diese ersten 13, 14 Positionen sind so gut besetzt, dass du ohne Probleme auch jemand anders da hinstellen kannst.
Ja, letzten Endes bist du, glaube ich, auch mit Peter Zeitler als Trainer im RB-Kosmos. Und da ist halt die Idee, hast du einen älteren Spieler und einen jungen Spieler, die sind auf dem gleichen Niveau, wird halt nach RB-Gedanke sich immer für den jüngeren Spieler entschieden, weil der die Perspektive hat. Ne, deswegen kann es durchaus sein, dass dann entsprechend dann ne, Toto dann runterfällt. Ne? Aber nochmal, also für Toto wäre das nicht das Problem. Das glaube ich nicht. Also er ist nun keiner, der stänkert. Ne? Ganz und gar nicht. Ne? Also der wird der Mannschaft trotzdem helfen.
Okay, ich würde sagen, den Ausblick auf Freiburg, auf das nächste Pflichtspiel, verbinden wir hiermit.
Tippspiel.
So, da gibt's wieder Spieltagssieger zu vermelden. Und zwar einen ganz deutlichen mit 23 Punkten, und zwar Malex, 1848. Und dann gab's tatsächlich 5x21 Punkte. Und Leute, wir mussten uns was überlegen. Also, wir haben jetzt die Regelung eingeführt, mehr oder weniger, dass wir einfach die VfL-Spiele zählen ja nicht nur die Punkte, zählen sowieso schon mehr, also doppelt so viel. Wenn der Tipp vom VfL richtig ist, dann zählt das nochmal extra. Entsprechend.
Bei Punktgleichheit, muss man dazu sagen.
Genau, bei Punktgleichheit. Entsprechend haben noch Rolf Blau und 1848 Tommy diesen schönen Schal hier gewonnen. Weiter, wenn ihr das jetzt bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer hört, ich zeige einen Schal. Es ist immer noch der gleiche Watz. VfL Bochum Schal, klassisches Blau, schickes Ding. Gut, ich glaube, wir gucken tipptechnisch immer noch in die Röhre. Ich vor allem, weil ich ja nicht gegen den VfL tippe. Macht ja nichts. Ich tippe trotzdem weiter für den VfL.
Aber heute müssen wir ja nicht tippen, ne? Nächste Woche erst. Peter Zeitler kann vorhersagen, wie seine Mannschaft spielen wird.
Da bin ich sehr gespannt.
Oder tippen wir das Rot-Weiß-Essen-Spiel?
Also wenn nicht bei Kicktipp, aber wir könnten es hier tun.
Ich glaube, die schießen die aus dem Stadion.
Ja? Wie hoch?
Rot-Weiß-Essen in VfL Bochum. Nein, natürlich nicht. 4-2 für den VfL.
Okay, ja.
Ich glaube, es wird eine ganz wilde Nummer am Ende irgendwie 3-2, 3-3 oder so.
Wie was? Ich sag 4-2 und jetzt kommt er mit wilder Nummer. Weil ich sage, wilde Nummer wäre 8-1.
Ja, weil das wird ja ein Spiel sein, wo Peter Zeidler ein bisschen was ausprobieren wird.
Dann Timo Horn im Tor?
Da, ja, zum Beispiel. Und es wird auch mit Sicherheit, es sollen, glaube ich, zweimal 60 Minuten gespielt werden, wenn ich das richtig weiß. Ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, aber dann werden auch im Zweifelsfall zwei verschiedene Mannschaften auf dem Platz stehen. Und ja, dann muss man einfach, so Testspiele sind ja nicht fürs Ergebnis da, sondern für den Prozess, würde jetzt der eine oder andere Trainer sagen.
Wobei auch mit einem bunten Wechselspiel hat es ja auch schon mit vielen Toren in der Vorbereitung geklappt. Das stimmt. Ne? Deswegen sage ich 5-1 für Essen. Nein, für Bochum.
Ja, Quatsch. Ja, wäre für die Stimmung dann auch gut. Ne?
Ja,
ich meine, nochmal, wir haben es ja jetzt auch, der VfL Bochum hat es gesehen, es bringt dir nichts, wenn du die Testspiele alle gewinnst. Ne? In der Liga ist es dann halt wichtig. Aber jetzt wäre gut, wenn die Stürmer Tore machen.
Allein, ne, für den Kopf.
So.
So.
Genau. Tore, 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 Tore.
Ja.
Gerne. Ja, und ansonsten Fragen, 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 Fragen. An Peter Zeidler. Wenn ihr welche habt, schreibt uns sie gerne, wie gesagt.
Die schönsten Fahrradstrecken Bochums.
Zum Beispiel. Was hat er schon rausgefunden? Sowas. Wir nehmen gerne eure Fragen mit auf in die Kommentare bei WhatsApp per Mail. Ihr kennt die Wege. Und ich sage danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal mit Peter Zeidler dann.
Genau, adios.
Ciao, tschüss.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.